Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, Film und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge führen wir unser 80er-Jahres-Special fort mit dem zweiten Teil des Kinojahres 1982 und beginnen mit dieser Musik von James Horner. Das war das Titelmotiv zum Film Star Trek 2. Den habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, seit Kindesalter tatsächlich. Und ich habe mich immer wieder gesträubt, diesen Film anzusehen, gerade weil er so viel gelobt wird und als einer der besten Fortsetzungen des Genres aller Zeiten gilt. Also Science-Fiction-Films des Genres aller Zeiten. Und da hatte ich irgendwie nie so richtig Lust drauf und dachte, ach Mensch, labern alle Leute mal und so und positionieren ihn so hoch. Man sagt ja auch immer, dass, also Trekkies wissen sowieso Bescheid, manche wissen es vielleicht nicht, dass immer die geraden Zahlen unter den Star Trek Filmen immer die guten sein. Also 2, 4, 6, ich glaube 8 zählt dann irgendwie nicht mehr dazu. Aber Star Trek Into Darkness, also neuer Film 2, ist zum Beispiel auch ein sehr guter. Und dann dachte ich mir, okay, gut, ne, den muss man irgendwie gucken. Der gehört im Jahr 1982 mit dazu. Den muss man jetzt auch nicht aus Eitelkeit irgendwie weglassen. Dann habe ich mir jetzt angesehen und war dann tatsächlich auch begeistert. Hätte ich gar nicht gedacht. Also der Film ist wirklich sehr gut. Fangen wir deshalb mal mit den schlechten Sachen an den Film an, damit man die gleich hinter sich hat. Also er hat tatsächlich keine State-of-the-Art-Spezialeffekte. Also alles sieht sehr, sehr statisch aus. Gerade die Flugbewegung der Raumschiffe. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob in dem Film, das wissen Trekkies wahrscheinlich besser, auch Phaser geschossen werden oder nicht, also die Handfeuerwaffen, oder ob da nur die Raumschiffe fliegen und irgendwie so ein bisschen wie so Vektoren, so eher so kantig sich bewegen. Das hätte man 1982 schon besser machen können. Ähnliches mit dem Kostümbild. Also diese postapokalyptischen Barbaren um Khan sehen doch sehr stark aus, als hätte man die Kostüme aus der Fernsehserie der 60er Jahre beibehalten. Das ging eigentlich auch schon besser. Und generell sind die Gegenüberstellungen der Figuren, gerade was Protagonisten und Antagonisten angeht, das sieht alles sehr klotzig und unbeweglich aus. Ich erinnere an so eine Szene, in der Paul Winfield und Chekhov da festgehalten werden von Khans Truppen und dann hält man die so wie in so Edgar Wallace Film von hinten noch an der Schulter fest, damit die nicht zu sehr aufspringen und so. Also das ist fast so ein theaterartiges Szenenbild, was sich seit den 60er Jahren irgendwie nicht verändert hat. Vielleicht waren die Korsetts auch zu einschnürend. Aber reden wir mal über die sehr guten Sachen an dem Film. Gleich zu Beginn gibt es so eine Szene, in der Kirk Pille empfängt zu Hause, in seinem Zuhause. Der hat irgendwie so eine schöne, ja fast wie so eine Les Baxter Pacific Dream, exotikaartige Wohnung in so einer Meeresbucht mit so Hochhäuserschluchten im Hintergrund und so einem Kamin und lauter Reliquien an den Wänden. Da empfängt er dann Pille und dann setzen die so ein bisschen das Thema des Films, nämlich Altern und Comeback. Ne? Also kann ich es nochmal schaffen, mein Raumschiff zu besetzen? Kann ich generell im Beruf nochmal Erfolg haben? Wann muss ich mich zur Ruhe setzen? Wie gehe ich damit rum, dass der Nachwuchs kommt? Das ist so ein durchziehendes Motiv des ganzen Films und im Grunde hätte er das Gespräch nicht mit Pille führen müssen, sondern mit Spock, weil er sich mit Pille sowieso viel austauscht im Film. Und Spock hat ja am Ende diese dramatische Szene, in der er vermeintlich stirbt. Aber dieses ruhige Meditierende, über die Vergangenheit zu reden, das hat mir fast noch mehr gefallen als die eigentliche Handlung mit Khan selbst.
Daran erinnere ich mich auch, an dieses elegische. Und ja, ich weiß nicht, erstmals auf der Erde, das weiß ich nicht genau, aber ersten Mal in den Filmen natürlich, aber in der Serie kommt die Erde eigentlich nicht vor, sondern es ist immer die Sehnsucht nach der Erde und jetzt dieses neu eingeführte Element, dass sie wieder gelandet sind. Dass Kirk nicht mit Spock spricht, liegt vielleicht auch daran, dass Pille natürlich Erdenbürger ist und Mensch. ganz und gar Mensch und dass da die beiden Menschen miteinander sprechen.
Ja, und Pille muss
mit Spock kann er die Erinnerungen
ja,
nicht so austauschen, weil
Pille Spock muss ihn ja überreden, weiterzumachen. Das würde Spock ja, niemals tun. Auch, Spock, ja. über, Spock würde Kirk überlassen, selber die Entscheidung zu treffen, was seine Zukunft angeht. Ne?
Ja, dass Spock in Retiro geht, kann man sich kaum vorstellen. Ne? Er müsste ja zum Vulkan zurückkehren. Ne?
Ich weiß nicht, diese Vulkanlandschaft, oder sein
oder also der heißt der Planet nicht Vulkan?
Ja, Vulkan, genau.
Vulkan.
Ist es nicht irgendwann mal in die Luft gegangen oder so? Ich bin echt kein Star Trek-Experte. Ja,
der kann also ich auch nicht. Aber wie ist eigentlich der Untertitel des zweiten?
Der Films? Zorn des Khan.
Der Zorn
Ricardo
des Khan.
Montalban.
Ja,
und
der,
ja, also dieser Mann, ne, er ist wirklich ein toller Schauspieler. Man kannte ihn eigentlich vorher in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wann Love Island hier überhaupt ausgestrahlt wurde, aber das war eigentlich so eine große Rolle. Das Lustige ist, dass Kirk ja kein einziges Mal Khan tatsächlich gegenübersteht. Normalerweise würdest du erwarten in Filmen, dass die sich entweder schlagen, duellieren oder face-to-face reden. Sie reden auch face-to-face, aber nur technisch vermittelt. Also sie haben immer eine Leinwand vor sich und reden und kommunizieren nur über die Distanz und senden von dort aus ihre Flüche und Botschaften aus. Das fand ich zum Beispiel auch super. Es gibt keinen Schlagabtausch zwischen den beiden. Ne? Und sowieso, ich habe zwar vorhin davon erzählt, dass die Effekte nicht so gut sind und diese Statik der Raumschiffe und der Personen, wie die zueinander stehen, halt auch zeigt, aber es hat natürlich schon einen gewissen Reiz, wenn sich bewegungslos zwei Raumschiffe gegenüberstehen und Kirk sich wie immer so das Kinn so reibt und dann seine Kollegen um Rat fragt, bevor er den ersten Schuss absetzt. Das hat natürlich trotzdem was.
Ja, angesichts der späteren Karriere von Captain Kirk, von William Shatner, ist natürlich hier der Topos des Alterns insofern ironisch, als schon beim zweiten Film 1982 vor 40 Jahren das thematisiert wurde. Und Shatner, es folgten dann ja noch viele, viele Filme, bei denen er manchmal mit Mini-Plea, also plötzlich mit Dauerwelle in Erscheinung trat.
Hat immer mehr.
Ich glaube 1982 noch nicht. Später dann naturgemäß nicht mehr, als er auch in vielen Fernsehserien aufgetreten ist. Aber damals sprach man eigentlich schon von einer Abwärtsbewegung. Der zweite Film gilt heute natürlich als sehr gut, aber damals sagte man, na, so schön wie die Fernsehserie ist doch nicht. Wieso müssen die mal ins Kino kommen? Und dann kam noch der dritte und der vierte und dann war die Öko-Apokalypse und so weiter.
Naja, aber
es ging immer weiter.
Ja, ich meine, Kirk hat natürlich, es geht natürlich auch um the bigger picture. Es geht darum, dass Khan die Pläne für Genesis erhält. Das ist so eine Art Ökotreiber, der die Galaxis neu ordnen kann, neue Planeten erschafft und dadurch andere zerstört. Das ist so das große Ding. Das hätte es aber eigentlich gar nicht gebraucht, weil diese Rache, die Khan und Kirk ausüben will, die ist das eigentlich Treibende. Und er wird aber von zwei Seiten eingeengt. Kirk, nämlich nicht nur von Khan, sondern auch von seinem eigenen Sohn. Und er hat den schönen Satz gesagt in der deutschen Synchronisation, den habe ich mir notiert, da draußen ist ein Mann, den ich 15 Jahre nicht gesehen habe. Also Khan, er will mich umbringen. Mein Sohn will ihm dabei helfen, mein Sohn. Denn sein Sohn, der weiß noch nicht oder will oder verdrängt ist, dass Kirk sein Vater ist. Es geht also sozusagen auch um eine Familienbande und darum, dass der Vater etwas gut zu machen hat in der Familienbeziehung. Denn er ist derjenige, der ins Weltall geflüchtet ist auf die Enterprise-Mission und seine Familie zurückgelassen hat. Das ist die eigentliche Geschichte. Und dem steht ja auch, Es gibt ja so einen fast schon so einen bellizistischen oder militaristischen Stolz auf die USS Enterprise. Also es wird gezeigt, wie sie ihr Dock verlässt und das ist so ein bisschen so, wie man bei der Bundeswehr so stolz ist auf die Gorch Fock. Das hat man irgendwie nur dort, also da wird der Nationalismus der Amerikaner natürlich auch nochmal betont gegenüber den eigenen Schiffen. Deshalb ist Kirk ja auch gewissermaßen so ein Admiral, so ein jemand geworden, der in die Welt hinausgezogen ist und seine Familie halt zurückgelassen hat. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Sterbeszene von Spock zu sprechen kommen, der ja sich opfert und sich radioaktiv verstrahlen lässt, damit die USS Enterprise in so eine Hyperschallgeschwindigkeit von der explodierenden Genesis sich entfernen kann. Und diese Szene ist wirklich sehr kurz eigentlich. Die ist auch oft zitiert worden, durch die Scheibe getrennt, in der Spock nochmal seine Hand auflegt. Die dauert eigentlich nur 3 Minuten. Ne? Aber bevor er sich Kirk nähert, um sich verstrahlt irgendwie dem Tod hinzugeben, streift er tatsächlich nochmal seinen Anzug so gerade. Also er ist ein dienstbeflissener Mann und er wird immer sein Freund bleiben. Es spricht einiges dafür, dass Also Spock entwickelt sich nicht groß, er ist sozusagen der Stoische, der Gefühle nachempfinden kann, aber nicht wirklich ausleben kann. Der größere Charaktertest, da werden mir wahrscheinlich viele Fans nicht zustimmen, ist tatsächlich Star Trek Into Darkness, als die Rollen vertauscht werden und es tatsächlich Kirk ist, der stirbt und Spock ihn rächen muss in einer ähnlichen Szene, die ja damals sehr viele aufgeregt haben, gesagt hat, J.J. Abrams kopiert einfach nur und dreht die Sachen schlecht um. Aber nein, ich glaube, wenn man mehr über Spock kennenlernen will, muss man ihn als emotionalen Menschen zeigen. Und das wiederum hat dieser Film nicht wirklich geschafft.
Ja, das ist doch eine eindrucksvolle Bestandsaufnahme dieses Films, von dem ich vor einigen Jahren zum ersten Mal gelesen habe, dass er doch über alle Maßen geschätzt wird, mehr als die anderen Star Trek Filme, ja, die gut. ja auch immer im Schatten von Star Wars standen oder sich nur einer kleinen, verhältnismäßig kleinen, aber doch im internationalen Maßstab gewaltigen Gemeinde überhaupt erschließen, während manche Puristen wie ich, die in den 70er Jahren mit dem ursprünglichen Raumschiff Enterprise, mit der Serie aus den 60er Jahren geradezu sozialisiert wurden, sich immer auf diese einfachen Episoden beschränken werden. Nun, jetzt der Übergang zu einem Film von John Huston aus dem Jahr, ja natürlich 1982.
Wer hat den Soundtrack da gemacht?
Den Soundtrack hat der Komponist Charles Strauss geschrieben. Charles, wir sprechen von Annie.
Spielen wir ihn kurz ein.
Ja. Annie, ein Musical, geschrieben von Charles Strauss und Martin Charnin und Libretto von Thomas Meehan, hieß am Broadway und heißt noch immer Little Orphan Annie. 1977 ein großer Broadway-Erfolg. Dann sicherte sich wenige Jahre später in einer Überbietungsschlacht der Produzent Ray Stark die Rechte, der sie für Columbia erworben hat. Und zwar sehr teuer. Wie teuer genau, weiß man nicht. Man weiß aber, dass das Budget 35 Millionen Dollar übertrug bei einem Film, der fast nur in Kulissen gedreht wurde.
Das ist mehr als Rückkehr der Jedi-Ritter.
Ja, ein Jahr später. Ja, genau. Das war einer der teuersten Filme, nicht nur des Jahres, sondern jener Zeit und mehr oder weniger aller Zeiten. Natürlich kann man es nicht mit Kleopatra etwa in Beziehung setzen. Kleopatra hat 45 Millionen Dollar gekostet im Jahr 1963. Also, aber das war der bis dahin überhaupt teuerste Film überhaupt. Also Annie wurde sehr, sehr teuer. Und zwar haben sie wahrscheinlich sehr viel für die Rechte bezahlt, weil es ein erfolgreiches Broadway-Musical war. Und Ray Stark, dieser Produzent, eigentlich ein Außenseiter, ein Entrepreneur und wahrscheinlich auch Aufschneider, der hier sein großes Projekt machen wollte, hatte sich in den Kopf gesetzt, dass John Huston der Regisseur sein sollte. John Huston, damals seit etwa 40 Jahren Drehbuchschreiber und Regisseur, Schatz der Sierra Madre, High Sierra, Asphaltdschungel, war im Zweiten Weltkrieg als Kriegsberichterstatter, hat Filme gedreht, kam dann 1948 zurück nach Hollywood.
Aber wie kommt er denn darauf, dass man oder
ja,
wie kommt
man ja, das war Ray Starks Traum, den einen der größten lebenden und auch aktiven Regisseure, bekannt für die Abenteuerfilme, Moby Dick, der hat fast jedes Jahr einen Film gedreht. Das ist eine unglaubliche Liste von Unterhaltungsfilmen. Er war einer der maßgeblichen Regisseure des Film Noir, also seine frühen Filme, Der Malteser Falke habe ich vergessen, also 1920, 41, 42.
Vielleicht kannst du mal kurz erklären, worum es in Annie eigentlich geht.
Ja, Annie handelt von einem Waisenmädchen in der Depressionszeit, aber nicht Depressionszeit 1930, 31, 32, sondern 1936. Roosevelt, Präsident, New Deal. Annie ist eine Waise in einem New Yorker Waisenhaus und wird kujoniert von einer Mrs. Hannigan, die eine betrunkene Vettel ist, die sich auch mannsgeil, sagt man, wurde auch später kritisiert von dem Librettisten, der das Musical geschrieben hatte, dass das in dem Film so übertrieben dargestellt wurde. So, und er muss also immer putzen, ist mit den anderen Waisenmädchen da. Und dann gibt es den reichsten Mann Amerikas, und zwar, muss ich jetzt nachschauen, sowas wie Wappinger oder Wurlitzer. Nennen wir ihn Wappinger. Vorname Oliver. Und dieser reichste Mann Amerikas, also ein man weiß nicht genau, was er macht, jedenfalls ein Magnat, der wohnt in einem riesigen Palast, und der hat sich aus Imagegründen, und das hat Annie sogar durchschaut, wie man dann später hört, aus Imagegründen dazu entschlossen, eine Waise für eine Woche in seinem Palast wohnen zu lassen und zu verwöhnen und frisch einzukleiden.
Also sie so. Muss, also und er muss durch die Waise halt zum besseren Menschen werden.
Ja,
natürlich. Also einer, der nicht natürlich, nur an Geld denkt, sondern natürlich. Sie erklärt ihm die wahren Werte. Das ist ja schrecklich.
Ja, so ist es. Also das ist genau die Läuterung, die es auch im kleinen Lord gibt.
Ja.
Ein Film, der ein Jahr vorher war.
Die Geister, die
ich rief. Nur ist der kleine Lord natürlich mit seinem Enkel verwandt. Ja, Scrooge auch, natürlich. Also das ist die Variation dieses alten Motivs. Und Annie ist ein Wildfang mit roten Haaren und Sommersprossen. Hier gespielt von, muss ich nachschauen, Aileen Quinn.
Keine Karriere gemacht.
Ist also, nein, also die war so allerliebst, dass man sie anderweitig nicht besetzen konnte, war damals wahrscheinlich 10 Jahre etwa alt. So, ich finde den Namen, Moment, jetzt schaue ich wirklich nach. Ich muss hier blättern, wie der Charakter heißt, davon. Der Millionär, der von Albert Finney gespielt wird. Das steht hier nicht. Also Albert Finney spielt jedenfalls den Millionär. Und zwar mit Glatze. Er hatte überhaupt keine Glatze, volles Haupthaar, Engländer. So, und sie mussten das Libretto insofern ändern, dass sie ihn als einen armen Knaben aus Liverpool, der nach Amerika kam, ändern mussten. Das war im Musical nicht so, denn Albert Finney ist natürlich eindeutig als Engländer erkennbar.
Ist der Film eigentlich ein Musical oder ist es ein Spielfilm?
Der Film ist ein Musical.
Also Albert Finney singt auch, ja?
Einmal, also oder zweimal.
Der arme Kerl.
Zwei kurze Auftritte. Ich habe nun die Synchronfassung gesehen, er brummt da etwas. So, alle anderen, das Mädchen natürlich mit lieblicher, heller Stimme, das ist drollig, aber einigermaßen albern in der Synchronfassung. Es singt natürlich die Miss Hennigan, also diese böse Waisenhaustante. Und es singt dann die Sekretärin des Millionärs, die dafür ausgewählt wurde, das Kind zu suchen. Okay. Er hat sich die Waise vorgestellt als einen Jungen und dann kommt ein Mädchen.
Wie endet der Film denn?
Der Film endet natürlich mit einem Happy End. Das ist so, dass Annie immer glaubte, sie hat die eine Hälfte eines Herzens an einer Halskette. Und diese Hälfte trägt sie bei sich, weil ihre Eltern ihr gesagt haben, als sie sie ausgesetzt haben oder ins Heim gegeben haben, die haben die andere Hälfte dieser Halskette behalten, die andere Hälfte des Herzens, und irgendwann würden sie Annie suchen und dann sie erkennen an dieser Halskette. Deshalb hält sie die in Ehren. Tatsächlich weiß aber die Waisenhaustante, dass die Eltern bei einem Brand ums Leben gekommen sind, weil aber der Millionär eine große Suche veranstaltet, über Radio bis hin zu Franklin Delano Roosevelt, nach den Eltern dieses Mädchens, kommt die Tante mit zwei Schurken auf die Idee, sich als, die wissen von dieser Halskette, sich als Eltern auszugeben.
Das Wie, das ist sie. Das Ende?
Na, das ist kurz vor dem Ende. Sie bekommen den Scheck von des Millionärs, der natürlich mittlerweile sich verliebt hat in Annie, der sie nicht gehen lassen will. Er muss sie dann gehen lassen und sie wird entführt und soll gemeuchelt werden von den Schurken, die die Millionen oder die eine Million Dollar, die sie bekommen haben, natürlich verjubeln wollen. Und es gibt ein interessantes Detail. Es gibt einen offenen Hubschrauber, ähnlich wie bei James Bond. Also ein ganz frühes Modell eines Hubschraubers, in dem der Millionär fliegt. Und übrigens ein indischer Lakai oder auch Zauberer, der wie eigentlich immer in deinem Film Punjab heißt. Und Punjab und die Polizei und der Secret Service und FBI retten Annie, die sich aber eigentlich schon selbst befreit hat an einer Tankstelle. Und am Ende singen alle, es ist der 4. Juli, es gibt ein Feuerwerk und alle singen von den Panas. Also okay. Das ist Annie. Der Film, man denkt heute, ist irgendwie vergessen und wie konnte John Huston,
ist er auch.
Der hat in seiner langen Karriere bei über 50 Filmen nie ein Musical gedreht und war selbst überrascht, dass er engagiert wurde.
Naja gut,
wurde.
Spielberg macht das ja auch mit West Side Story. Also irgendwann kehren die Großen ja immer irgendwie zu den großen Kunstformaten halt irgendwie zurück, ja, mit denen sie selber aufgewachsen sind.
Ja,
ne? Wobei natürlich Huston viel älter war, da kommt natürlich noch mehr aus der Musical-Generation natürlich als Spielberg.
Ja, aber Huston war so sehr, sehr weit von Musicals entfernt. Die hat Stanley Donen, Vincente Minnelli inszeniert in den 40er, 50er Jahren und John Huston war ein Abenteuerfilmer und auch Genrefilmer, aber das Genre des Musicals hat er hier zum ersten und einzigen Mal
behandelt. Danach kam noch die Ära der Prezis, danach war es dann aber aus.
Du würdest vielleicht sagen, er hat den Film nicht verstanden, ne? Er hat das Drehbuch nicht verstanden. Und
das sage ich, sowas sage ich nur über Harrison Ford. Sowas sage ich prinzipiell nur über Harrison Ford, der den Drehbuch nicht verstanden hat. Wollen wir weitermachen?
Ja.
Wir machen weiter mit einem Film, dessen Titelsong Alice Cooper geschrieben hat, den tollen Titel trägt, also der Song, der den tollen Titel trägt, I Am The Future. Ja, das ist der Titelsong zum Film Die Klasse von 1984 von Mark Lester. Ich muss ja gestehen, ich habe den nur rausgesucht, weil ich sonst nicht auf 5 Filme gekommen bin, wäre. Was natürlich paradox ist, weil 1982 neben 1984 mein Lieblingskinojahr ist. Aber ich hatte tatsächlich ein bisschen Probleme, mich auf Filme zu einigen oder die überhaupt zu finden. Dann habe ich mir den auch mal angeguckt, den ich auch zuletzt gesehen hatte als Kind und war da noch tatsächlich wie weggeblasen. Also es ist ein Film, der gar nicht so bekannt ist, der aber tatsächlich mich als Kind beeindruckt hat und der immer noch einen gewissen Wert hat, ob er moralisch gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Es geht um so eine Inner City School, also sprich um so einen Problembezirksbereichsschule in einer nicht namentlich genannten Stadt im Jahr 1984. Man hat sich also herausgenommen, 1982 einen Film ins Kino zu bringen, der die Zukunft schon der nächsten 2 Jahre schon vorwegnimmt, die noch härter sein soll, als 1982 gewesen ist in diesen Schulbereichen. Sowieso bei so vielen Konfliktfilmen oder Klassenkampffilmen, Kulturklassenkampffilmen der frühen 80er sind es hier auch Punks, in diesem Fall Nazi-Punks, die eine Schule terrorisieren. Perry King, den kennen wir alle aus Trio mit 4 Fäusten, spielt einen sehr liebenswerten, engagierten Lehrer, der zum Musikunterricht neu auf eine Highschool kommt und dann gleich mit dieser Gang konfrontiert wird. Ich bin mir nicht genau sicher, was der Film sagen will, weil es gibt in dieser Graffiti-übersäten Schule auch ein Porträtbild von Jimmy Carter an der Wand, das so zugetaggt wurde. Ich weiß nicht, ob es sozusagen eine Kritik an die der Schulpolitik Jimmy Carters Ende der 70er bis 1980 gewesen sein soll. der mir verantwortlich gewesen sein könnte, der Schulen in Amerika verlottern und Gangkriminalität und Drogen die ganzen Schulplätze erobern, und dass jemand wie Ronald Reagan dann tatsächlich kommen muss, um dann republikanisch richtig aufzuräumen. Ich weiß nicht, ob das die Message der Sache ist. In diesem Fall haben auf jeden Fall Rassisten auf der Schule das Sagen, und Sie machen ganz schlimme Sachen. Also ich spoilere es jetzt mal, also sie häuten nicht nur die Hasen des Biologielehrers, gespielt von Roddy McDowall, dem Kollegen von Perry King, sondern vergewaltigen auch die schwangere Frau von Perry King. Und Perry King rächt dann diese Tat an seiner Frau und anderen Dingen, die sie machen, indem er diese Schüler tatsächlich alle umbringt. Am Ende. Es wird sozusagen in den letzten 20 Minuten so ein Revenge-Movie. Und ich habe mich dabei ertappt. Ich muss es einfach so sagen. Und ich fand das cool. Also es ist ein ganz auf ganz billige Emotionen abspielender Rachefilm. Das kann man theoretisch so sehen. Aber diese Schüler machen so schlimme Sachen. Ne? Also unabhängig von den Sachen, die ich gerade erzählt habe. Ne? Sie schlagen rum, sie betreiben Prostitution, spritzen alle zu, treiben Mitschüler in den Suizid durch die Verabreichung von Drogen. Man wünscht sich einfach in diesem Revenge-Porn-Movie einfach die ganze Zeit, dass Perry King die tatsächlich alle macht. Und die Pointe des Films kommt natürlich am Ende. Natürlich ist es blöd, wenn ein Lehrer Schüler ermordet, also Minderjährige, aber es kommt dann so ein klassisches, auch ein bisschen behäbig wirkendes Abspannschildmotiv, in dem dann steht, man konnte ihn nicht belangen, weil sich nicht nachweisen ließ, dass er es war, der sie umgebracht hat. Da wird natürlich das aufgegriffen, was den Schülern vorher zugute gehalten wurde, nämlich, dass sie ihre Verbrechen so clever gemacht haben, dass es ihnen auch nicht nachweisen ließ. Also Perry King schlägt sie mit den eigenen juristischen Mitteln, von denen sie sich auch bedienen konnten.
Ja, also ich kannte den Film vorher nicht, habe ihn damals nicht gesehen, habe ihn aber jetzt gesehen. Ist mehr oder weniger ein B-Movie. Dieser Perry wird von einem unbekannten, bärtigen, seriös wirkenden Darsteller gespielt.
Das ist der Schauspielername, Perry King.
Ach so, Perry King, ja, ja. Entschuldigung.
Trio,
ja,
mit vier Perry Fäusten, King,
also super Perry Serie. King, ja. Der hat später vielleicht noch Nebenrollen gespielt, ist aber die typische Lehrer- und Musiklehrerfigur. Von Anfang an verhält er sich aber zu dem Anführer dieser Bande, die auch nicht ganz eindeutig als Nazi oder Punk gekennzeichnet ist. Unglaubliche Rowdies, Erinnerung an Clockwork Orange. Die Vergewaltigung rekurriert auch auf Clockwork Orange und einen anderen Film aus den 50er Jahren, der erste Film über Highschool-Rebellion, Rowdytum, nämlich Saat der Gewalt mit Sidney Poitier von Richard Brooks. Und da ist dieselbe, da vergleichsweise harmlose Rebellion, Rowdytum und Vandalismus an der Schule. 1955, glaube ich. Ne? Also damals war es eigentlich der Ausbruch Rock'n'Roll, Bill Haley, und ich glaube, es wird Rock Around the Clock in dem Film gespielt. So, aber zurück zu Klasse von 84. Der Lehrer verhält sich insofern ungeschickt, als er den Anführer dieser Bande, übrigens Stackman. Nur fünf Leute.
Stackman. Das ist ein geiler Rollenname, denn, Stackman.
Ja, Stackman
ist gut. Du weißt ja, wer den spielt, ne? Du weißt, wer den spielt?
Nein.
Den spielt Timothy von Patton, den kennt man eigentlich als Schauspieler weniger, aber der ist ja als Regisseur, der hat ja alles gedreht hinterher. Sopranos, The Wire, Game of Thrones, der spielt den Anführer. Ja.
Und der war damals, also auch etwas zu alt übrigens, also die besuchen die Schule gar nicht. Die sind nicht auf dieser Highschool.
Du bist auf Stackman. Stackman ist doch Musikunterricht, theoretisch.
Ja, Stackman hat sich für den Kurs angemeldet, aber seine tumben Kumpels sind da gar nicht angemeldet und müssen also den Klassenraum verlassen. Nur verliert der Musiklehrer Perry sofort seine Autorität, weil er sich mit dem Anführer anlegt, der ja das Recht hat, in dem Klassenraum zu sein, und er weist ihn raus. Und es ist eine Pointe des Films, das wäre interessant gewesen. Der ist sehr begabt. Der Junge kann sehr gut Klavier spielen und führt das vor, und dieses kleine Schulorchester lauscht ihm andächtig, und der Lehrer kann es nicht fassen und sagt, wo hast du das gelernt? Und dann wird der Bursche sofort ungebärdig und wird rausgewiesen. Und von da an hasst er diesen Lehrer noch mehr als alle anderen, und der wird für ihn zur Nemesis, oder umgekehrt, er wird zur Nemesis des Lehrers. Und er verletzt sich einmal selbst in der Toilette und haut seinen Kopf gegen Waschbecken oder gegen den Papierspender und behauptet dann, also schmiert sein Blut auf des Lehrers Hand und Hemd und schreit dann, der hat mich geschlagen und das wird ihm geglaubt. Und so eskaliert es immer weiter. Sie lauern vor dem Haus des Lehrers auf und seine Frau sagt, wer sind die denn? Und müsste eigentlich in Sicherheit gebracht werden. Ne? Ich glaube, sie wird sogar dann in Sicherheit gebracht.
Sie bleibt in dem Haus
und wird da überfallen.
Sie wollte die Schulaufführung noch mitmachen.
Genau, die Schulaufführung. Es gibt ein großes Schulkonzert mit dem Schulorchester und sie soll etwas später kommen nach den Proben und der Lehrer ist schon in der Schule und dann kommen diese Schurken, übrigens ist auch sind zwei junge Frauen dabei.
Eine
junge Frau ist darunter und die überfallen sie im Schlafzimmer und das ist die Szene, die sie von Clockwork Orange entlehnt haben, was hier immerhin nicht so artifiziell
ist. Ja, nur das, genau, da gibt's ja dann auch die Rache. Also ich habe mich halt total anstecken lassen von diesem, klar, natürlich ist Selbstjustiz immer blöd, aber ich habe mich sozusagen als Genre-Flick in der Emotion stark einfach dargestellt haben und doch sehr, sehr mit Perry Kingdon identifiziert und ihm wirklich alles Gute gewünscht und dieser Gang halt alles schlecht. Ich wollte wirklich, dass die sterben.
Ja.
Bin ja teilweise auch wirklich übel hingerichtet. Aber Stackman sagt ja auch einmal, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und vielleicht ist das auch das tatsächliche Problem oder ohne jetzt die Tatenleute gut zu heißen, dass halt solche Leute halt tatsächlich nicht wissen, was mit ihnen los ist. Das ist ein bisschen fast wie so eine Tagline. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und ich glaube, ein Problem ist ja auch, dieser Schuldirektor wird ja immer als sehr störrisch oder uneinsichtig dargestellt. Ich glaube, dass einfach das Justizsystem Amerikas da auch erklärt werden soll. Die können halt nicht einfach irgendwas machen, weil die minderjährig sind. Gut, der eine dicke Nazi sieht nicht mehr minderjährig aus, aber alle anderen sind vielleicht tatsächlich minderjährig. Und du kannst vielleicht als D-Rex auch einfach nichts machen mit
dem. Ja, aber sie sehen alle nicht minderjährig aus. Aber das ist ja nur eine Frage der Besetzung oder der Darstellung. Michael J. Fox spielt übrigens einen sensiblen Schüler, der die Oboe, glaube ich, spielt, in dem Orchester, der ganz junge, nicht nur milchgesichtige, etwas
so Family
weichgesichtige, noch, ne? weichgesichtige ja. Michael Fox.
Kurz vor Back to the Future.
Ja, genau, zwei Jahre vorher, aber man merkt natürlich, da ist er dann noch richtig pubertär und auch niedlich, spielt keine so wesentliche Rolle, aber der wird dann auch schwer verprügelt und ohne Grund und das trägt auch zur Eskalation bei. Aber der Lehrer verhält sich eben insofern ungeschickt, als er nie den Dialog sucht, sondern es ist sehr schnell Hass. Also als es sich noch um Provokationen handelt und um die bloße Anwesenheit dieser Jungs, Schmierereien in der Schule, ist dieser Lehrer kein Pädagoge.
Ja, er macht den Fehler, dass es Stackman keine Chance gibt. Er hätte zu Stackman sagen können, okay.
Klavier spielen lassen müssen.
Ja, das war sein Fehler.
Und das hätte Stackman wahrscheinlich nicht gemacht. Noch zweierlei. Also Stackman hat eine Mutter, die ihn verteidigt, die ihn verwöhnt und alleinerziehende Mutter, es gibt zwei Szenen, in denen es gezeigt wird. Sie ist vollkommen uneinsichtig und legt sich auch mit dem Lehrer an und sie sagt dem Sohn nie, dass er irgendetwas falsch macht. Und der Sohn sagt zu Perry, zum Lehrer einmal, was sie nicht gelernt haben, was sie lernen müssen. Leben ist Schmerz. Und das werden sie merken. So. Also möglicherweise ist er ein Nihilist, aber das wird nicht ausgeführt. Also man könnte nicht sagen im Sinne von Nietzsche oder im Namen eines höheren Konzepts des Fatalismus würde dieser Jugendliche sich gegen die ganze Welt auflehnen, sondern es bleibt beim Terror und es bleibt dann eben bei, es ist dann eben diese schreckliche Vergewaltigung, bei der die Frau, die junge Frau der Bande beteiligt ist, die ein Foto davon macht. Das Foto bringt sie dann in die Aula an der Schule, wo das Konzert stattfindet und wo der Lehrer auf seine Frau wartet, die nicht erscheint. Und dann provoziert sie den Lehrer mit dem Foto und dann ist eben diese letzte Verfolgungsjagd durch die Schule, durch den Keller und den Schnürboden und so weiter. Und
Stackman kann ja übrigens alles, ne? Der hat einen Prostitutionsring, der ist sehr stark und der führt eine eigene Gang an. Ne?
Ja.
Mit unter 18, muss ich mir mal vorstellen.
Ja.
Der hat richtig in seinem Milieu Karriere gemacht.
Ja. Ja, ist ein charismatischer und dämonischer, diabolischer Anführer, der am Ende, als er am seidenen Faden hängt oder nur noch an einem Seil, die Hand nach Stegman ausstreckt. Eine Szene, die ist immer wieder, muss man es sagen, bei Hitchcocks North by Northwest gibt. So, und nur die Hand des Lehrers kann ihn retten und der Lehrer reicht ihm die Hand. Und im selben Moment sticht Stegman zu und dann wird er losgelassen. Ja,
er sagt dabei die, zumindest in der Synchronisation so vorkommen, Worte, du Sau, du. Das ist eine typische 80er-Jahre-Synchronisation. Ja. Du Sau, du. Das würde heute niemand mehr so synchronisieren.
Es gibt auch oft du Wichser. Ne?
Ja.
Oder du elender Wichser oder so.
Mhm.
Oder
ja, du blöder klassische Wichser. Klassische Slang-Versuche der frühen 80er-Jahre. Aber Stegman, auch als er dann am Strick hängt, er lacht Perry King am Ende noch aus. Ne? Also er lächelt im Tod noch. Er hat das Spiel, denkt er, nicht verloren. Aber deshalb hat mich auch diese Ablende, diese Schrifttafel, da steht, man konnte ihm nichts nachweisen. Also das, ne, man kann den Schülern nichts nachweisen, man kann dem Lehrer aber auch nichts nachweisen, dass mit dem gleichen quasi juristischen System halt irgendwie das abgegolten wird. Das finde ich schon ein bisschen komisch, zumal ja auch gar nicht klar wird, was aus der Frau eigentlich wird mit ihrem Kind, ne? Ob sie das Kind deswegen verliert oder so, da hat sich der Film keine Mühe gemacht, eine Lösung für zu finden.
Das ist gemeinsam mit dem Vorspann, der auch pseudodokumentarisch darauf hinweist, dass im letzten Jahr sich die Vorfälle gehäuft haben an amerikanischen Schulen. Ne? Und der Abspann verweist, in 2 Jahren könnte es soweit sein. Seid vorsichtig, seid wachsam. Ne? Und das ist der pädagogische Vorwand für diesen Film. Es wird etwas aufgegriffen, das in der Gesellschaft ist eine Furcht, wie eben auch Saat der Gewalt, das ist aber ein vergleichsweise seriöser Film und etwas, das was ordentlich aufgearbeitet wird. Mit Sidney Poitier war auch das Thema des Rassismus natürlich in dem früheren Film. In diesem Film gibt es dann eben keine Verweise auf Versuche etwa von Pädagogen. Der Schulleiter ist alt, der hat eine Überwachungsanlage, der traut zwar seinen Schülern nicht, aber dann traut er seinem Lehrer auch nicht, steht Aussage gegen Aussage. Der macht Probleme und den mag er nicht. Trotzdem lässt er ihn noch an der Schule, statt also ein Ausschlussverfahren zu erwirken. Und am Ende findet dann noch dieses Konzert statt. Aber es zeigt eben, wie übrigens viele Filme Anfang der 80er Jahre, es gibt sogar einen Film mit Frank Sinatra als Kommissar von 81, gerade in New York, alle sind überfordert, Times Square ist ein Slum, überall ist Waffengewalt, Drogenhandel natürlich. Und es gibt auch, deshalb kann man, wenn man nicht 18 Jahre alt ist, diesen Film gar nicht ausleihen, die Klasse von 84.
Wobei der heutige Film, Schulgewaltfilm, ja gar nicht mehr die Großstadt in den Mittelpunkt stellt, sondern vor allem die Kleinstadt. Ne?
Also der heutige?
Also es gibt, mir ist kein Film bekannt, in der irgendwie der Terror an einer Highschool in Los Angeles oder Chicago mit dargestellt wird, oder auch nur Baltimore. Ich meine, selbst da, also wenn du mir The Wire anguckst, da geht es ja auch nicht um Schule, da geht es ja vor allem um Straße, ne?
Ja.
Also die Schule an sich als Schauplatz solcher dämonischen Umtriebe, das wird zumindest, was die Metropolen angeht, heutzutage also, nicht mehr in den Mittelpunkt gestellt.
Heute ist es Oregon, es ist Arizona, es ist Colorado.
Hinterwäldler auch teilweise, ne?
Ja, Backlands. Oder so ländliches Gebiet, das in die Stadt übergeht, in der Nähe von Oklahoma oder so.
Ja.
Aber so das typische weite Land, das stimmt. Aber früher hat man es sich nicht nur so vorgestellt, sondern am Beispiel von New York sah man eben auch die Ballung, diese Räubereien auf der Straße im Central Park. Es gab doch diesen Begriff Mug Money, glaube ich. Man musste Kleingeld bei sich haben, damit man, wenn man ausgeraubt wurde, dass man was anzubieten hatte. Das haben Touristen.
Wird immer abgezogen,
noch ne? Anfang der 90er Jahre haben die das mitgenommen. Deutsche Touristen, wurde gesagt, man nimmt ein paar kleine Scheine, damit ihr das den Räubern geben könnt.
Ja.
Und das war eben die Entwicklung jener Jahre, über die 80er Jahre bis in die frühen 90er. Und dann kam ja dieses No Tolerance, oder wie hieß es, von dem Bürgermeister da in den 90er Jahren.
Ja, und natürlich vorher noch Just Say No, ne, von Reagan. Aber das ist ja ein Punkt, der mich wirklich interessiert hat, denn wie weit halt die Reagan Nation oder das Jahr 1982, in dem Ronald Reagan schon regiert hat, da auch als Statement auch zum Ausdruck kommen sollte, weil man halt dieses Bild von Jimmy Carter sieht, von dem man ja weiß, dass er 84 definitiv nicht mehr Präsident gewesen ist. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Klar kannst du auch alte Präsidenten in die Schulhalle hängen, aber dass er so prominent positioniert wird, habe ich jetzt auch nicht verstanden.
Naja, auch ein Zeitzeichen natürlich, der Umschwung 1980 und auch eine die Depression nach der Demütigung nach Teheran, also nach der Geiselhaft in der amerikanischen Botschaft. Die Demütigung war so stark, also Carter hätte ohnehin wahrscheinlich nicht noch einmal die Wahl gewonnen, aber er hat sie so spektakulär verloren, weil das die größte Demütigung war. Ne? Also er hat, glaube ich, nur einen einzigen Staat, nämlich den Staat, aus dem er kommt, Georgia, gewonnen. Alle anderen Staaten fielen an Reagan. Mhm. Und die Wirtschaft war natürlich auch im Abschwung. Heute sagt man, naja, er hatte Verdienste und er war der Liberalste und er war der Rock'n'Roll und der Jazzpräsident und so weiter. Außerdem Gutmensch, heute noch tätig in Haiti, da baut er Holzhütten mit 91 Jahren. Aber damals war undenkbar, dass er gewählt wurde.
Wurde das eigentlich gegeneinander ausgespielt, der Erdnussfarmer gegen den Schauspieler?
Ja, oder natürlich. Was? Aber es gab ja nichts mehr zu spielen. Der Erdnussfarmer war enorm beliebt. Der hatte sich ja in der Demokratischen Partei gegen alle Wahrscheinlichkeit durchgesetzt. 76.
Da komplett Blue Collar alles gewesen.
Ja, oder? Er war Außenseiter. Er gehörte nicht zum Establishment. Er war zwar Gouverneur, aber aus den Südstaaten. Und er hatte keine starke Lobby. Und er hatte, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber er hatte einen ganz starken Establishment-Gegenspieler und hat es gewonnen. Und das war eine Sensation. Aber das war eine Präsidentschaft, die er nicht mehr halten konnte, weil eben Geiselhaft in Teheran war. Mhm. Und da war es verloren. Er hat sie ja sogar zurückgebracht. Die wurden zurückgekehrt. In dem Moment, da die amerikanischen Geiseln auf amerikanischem Boden gelandet sind, stieg er in die Maschine von Washington D.C. zurück nach Georgia in seine Heimat. Am selben Tag.
Ja, beziehungsweise das Bild auch, dass sie dann irgendwie zurückgebracht wurden, hat natürlich auch einen besseren Eindruck hinterlassen als der letzte Hubschrauber, der, wann war das, 75 in Saigon in die Luft gestiegen ist. Ne? Ja, okay, machen wir mal weiter mit einem Film von dir und ich möchte kurz was zu dem Song sagen, nachdem wir ihn eingespielt haben. Ja, das war Cat People von David Bowie, Katzenmenschen. Also, bekannt geworden ist ja diese Version, die wir eingespielt haben, vor allen Dingen nicht nur durch den Charterfolg 82, sondern auch durch den Tarantino-Song Inglourious Basterds. Feuer löschen mit Benzin, Putting Out Fire with Gasoline. Also ich finde ja die Moroder-Version ganz schrecklich. Trotzdem haben wir die eingespielt, nämlich die LP-Version. Die LP-Version musste Bowie nochmal neu aufnehmen für Let's Dance, weil ich weiß nicht genau, ich glaube Plattenfirmenrechte oder so nicht geklärt gewesen sind. Aber das wollte ich nur kurz zu dem Lied sagen. Es war einer seiner letzten Hits auch tatsächlich im Jahr 1982. Und jetzt erzählt uns Arne mal was über den Schrader-Film.
Über Cat People von Paul Schrader. Es gibt einen Film Noir von Jacques Tourneur, ich glaube von 1943. Das ist die Originalversion. Ein Film Noir, der davon handelt, dass sich Frauen in Katzen verwandeln in Momenten der Erregung. Es ist nicht vollkommen klar, ob sie das willentlich tun oder durch emotionale, möglicherweise sexuelle Erregung, die zu Katzen, und zwar zu Raubkatzen werden. Ne? Also ein schwarzromantisches Motiv. Paul Schrader hat hier Nastassja Kinski engagiert, die von Tess kam, von Polanski natürlich auch aus den bekannten deutschen Filmen, Tat und so weiter. Ein Jahr vorher war One from the Heart von Francis Coppola, auch ein Film, der, wie so viele mit Nastassja Kinski nicht erfolgreich war, war für Coppola nicht erfolgreich, der zum ersten Mal so mit Digitaltechnik, Digitalkameras gedreht hat. Noch dazu Musical, auch, also Coppola versuchte sich ja eine Weile auch mit Cotton Club an solchen populären amerikanischen Mischformen. Nun aber Paul Schrader, Taxi Driver geschrieben, hatte zwei Jahre zuvor American Gigolo gedreht, Blue Collar mit Harvey Keitel. Also,
und nicht zu vergessen, Hardcore mit George C. Scott.
Hardcore mit George C. Scott war 1980, glaube ich. Also hat jedes Jahr einen
Film.
Über
den hätten wir in der 80er-Folge reden müssen, über Hardcore.
Über Hardcore können wir bei anderer Gelegenheit noch reden. Ein Film, der von vielen heute geschätzt wird, aber von den allermeisten vergessen ist. George C. Scott, der seine Tochter suchte. Übrigens auch ein Film, natürlich, der vom Moloch handelt und von der Verfallenheit einer Tochter und
Sexualität. Verkleidet sich als Pornoproduzent, auch George C. Scott. Er klebt sich einen Schnurrbart an, Brustbehaarung und Hemd ein bisschen auf. Das hat George C. Scott noch gemacht. Der kann solche Sachen machen.
Ja, George C. Scott konnte alles machen. Hier war in Hardcore ist er dazu gezwungen, weil seine Tochter nach Los Angeles geht und da in der Porno-Szene verschwindet und er setzt natürlich alles daran, um sie zu finden und zurückzuholen.
Hat den Cat People eigentlich auch so Transformations-Szenen?
Ja, es gibt Transformationen, das wurde damals auch gezeigt, auch in Zeitschriften sieht man so die Metamorphose der Nastassja Kinski in eine schnurrende Raubkatze oder in eine fauchende Raubkatze. Also das ist mit einfachen Mitteln gemacht und man sieht sozusagen die Tricks, also noch das Ruckeln des Übergangs, ne? Also sie wird also wurde wahrscheinlich wurde richtig mit Maske gemacht, sofern ihr Gesicht noch erkennbar war, ne? Und dann plötzlich sieht man, es ist keine Menschengestalt mehr und dann ist eben nicht mehr Nastassja Kinski, sondern dann ist eine Katze, so
wie bezaubernde Genie,
ja, ungefähr. Ja, so ein bisschen avancierter. Aber so, das Erstaunliche ist eben, dass Schrader, da müsste man nachforschen, bei Schrader ist er immer tief in Psychologie, eigentlich hat er immer dieselbe Geschichte erzählt, also der Sohn von nicht Quäkern, sondern von den Calvinisten, Sohn von Calvinisten aus einem nördlichen Bundesstaat, ich glaube Minnesota. Und er durfte nie Fernsehen gucken und er durfte nie mit Mädchen zusammen sein. So kam er nach Los Angeles, schrieb dann die ersten Entwürfe, war wahrscheinlich der begabteste der Drehbuchautoren um Spielberg, Lucas, sogar John Milius, wurde dann entdeckt und schrieb dann aber für Scorsese Taxi Driver.
Aber Frauen, die zu Katzen werden, das ist auch, gerade weil du über Tiefenpsychologie gesprochen hast, ist auch ein bisschen schlicht, oder? Also sind das dann Katzen, die morden? Welche Art von Katzen sind das? Wollen die dann schmusen?
Nein, schmusen die? Wollen sie dann nicht, sondern die
Raubkatzen,
die werden dann Raubkatzen.
Und die töten ihre Liebhaber, oder?
Ja, die töten dann. Und man weiß nicht
die genau. Angst vor der Frau, ganz platt gesagt.
Ja, das ist ein misogynes Motiv. Mhm. Und aber damit hast du es wahrscheinlich schon gesagt, was Schrader interessierte, war wahrscheinlich diese Misogynie oder die Faszination der Frau, das Animalische der Frau, was er in der eigentlich kühlen Nastassja Kinski, die als Kindfrau mit kurzen Haaren auftrat, in ihr fand er das perfekt verkörpert, ne? Dass die eigentlich Unnahbare mit dem Pagenkopf zur Raubkatze wird. Also das ist ein Film, der vollkommen der Zeit verhaftet ist, der damals nicht erfolgreich war.
Dass sie sich verwandelt oder überkommt sie wie so ein Werwolf, der nicht weiß, dass es ihn trifft?
Also das gehört auch dazu, die Selbstbefragung. Oder natürlich, wenn die Metamorphose vorbei ist und die Rückkehr in den Körper stattfindet, dann bleiben natürlich Blutspuren und das merkt sie und sie ist auch verschüchtert. Also
macht sie dann im Zoo auf oder
nackt? Ja, oder? Okay. Zoo ist am Ende, ja, klar. Also der American Werewolf, meinst du?
Ja.
Da ist es ja so ähnlich, ne? Ja, also das bleibt hier dubios. Das ist auch in Tourneurs Filmen wird es natürlich viel weniger ausgeführt. War ja nicht möglich in den 40er Jahren. Den müsste man noch einmal dagegen halten. Aber es ist vielleicht verständlich, dass 40 Jahre später Schrader dachte, was für ein faszinierender Film noir, auf die Idee zu kommen, dass es Frauen, dass es Katzenmenschen gibt. Ne? Ich bin auch nicht ganz sicher, ob nicht angedeutet wird, dass es auch Männer gibt, die zu Katzenmenschen.
I'm putting out fire, ne? Also geht's auch um Feuer und so? Also gibt's da einen Brand oder so? Glaube, oder singt Bowie das einfach nur, weil das
ich glaube, gut einmal geht so beim Gewaltakt geht etwas in Flammen auf, ein Labor, glaube ich. Da bin ich nicht mehr sicher, habe den Film vor einer Weile gesehen und nicht neu gesehen.
Aber Plakat sieht aus wie so ein Duran Duran Song, finde ich. Das Filmplakat, ja, ne? Also die ist so eine New Wave Ästhetik.
Das war also Beginn der New Wave. Da kommen wir jetzt aber, wir haben uns schon verplaudert.
Ach so.
Wir kommen bei dem übernächsten Film noch einmal auf New Wave zurück.
Okay.
Ich sag jetzt schon mal Fast Times at Richmond High.
Ja, aber machen wir erstmal, schieben wir einfach mehr dazwischen, ja, oder? Okay, dann machen wir was hier. Basil Poledouris. Kennt jeder Conan der Barbar. Man kommt um den Film nicht rum, wenn man das Jahr 1982 sprechen will. Anna hat ja schon John Milius erwähnt. Das Beachtlichste an dem Film ist natürlich, dass John Milius zwar zu der New Hollywood oder New Wave, wie man sie Anfang genannt hat, Filmrichtung gehört hat, dieser jungen Wilden in Hollywood, aber immer schon der Außenseiter und der Militarist gewesen ist. Also er ist der Mann, der mit Armeemützen am Strand spazieren ging und Waffen gezeigt hat. Dieser Film ist im Grunde genommen sein verachtender Kommentar zu Flower Power und Love and Peace. Denn es gibt in diesem Film neben Conan den Schlangenführer namens Tulsa Doom, der hat einen Kult und dem gehören leicht dümmliche Jünger an, die Lieder singen, Drogen nehmen und dann im Drogenrausch sich von Tulsa Doom und seinen Schergen verspeisen lassen. Also Milius hat, ne, er war der Mann, der immer der Surfen geliebt hat, der ein Schwert mit aufs Surfbrett genommen hat, weil er geglaubt hat, er muss das Wasser bewachen vor den Blumenkindern. Der hat einen Sword and Sorcery Film gedreht, einen exklusiven Sword and Sorcery Film, der ein verachtender Kommentar war zum Traum von Love and Peace, in diese Jünger darstellen. Das hebt ihn hervor, weil viele ja sagen, ja klar, irgendwie New Hollywood, da hat man halt Träume und Traditionen in Frage gestellt. Aber er war halt auch ein sehr Konservativer, der einfach Lust hatte, in der Jugendbewegung, die in den 80ern, frühen 80ern schon keine Rolle mehr gespielt hat, einfach einen mitzugeben.
Mhm. Ja, und wann genau spielt dieser Film? Ich habe den kürzlich gesehen und
Er spielt im hiborischen Zeitalter, das gibt's nicht. Hiborisch
ist also
das
eine Art nicht. Steinzeit oder so. Also
10.000 Jahre vor Christus.
Ja, man sieht ja Felle und Leder, Wamse und Fellschuhe und dergleichen. Und heute würde man sagen, so eine Fantasy-Welt. Und damals fand ich das so erstaunlich, dass Menschen da im Lendenschurz herumliefen und auf Zossen ritten und auch so leicht bekleidete Elfen aus den Stämmen. Ne? Mhm. Also das ist ein rein fantastischer Film, gemünzt auf die amerikanische Gesellschaft der 70er Jahre, 1982 eben.
Ja klar, ich meine Tulsa Doom, also James Earl Jones ist auch ein sehr charismatischer Anführer und er hat so ein paar Tricks in petto, ne? Also er ist eigentlich durch die Lande gereist, um Schmiedekünste von Stahl und Eisen zu erforschen, ist dann aber dann beim Fleisch angelangt, also seine Jünger schmeißen sich für ihn von Klippen in den Tod und durchbrechen Holzböden, werden also zu Selbstmordattentätern. Das Besondere an Conan, als alle sagen, gerade wir haben auch schon über Reagan gesprochen, über die Reagan-Jahre, als die Jahre, in denen die Tumpenhelden wie Conan, Rambo, Rocky für Reagan den Krieg der Systeme gewonnen haben, aber darum geht es Conan gar nicht. Sein Rächer seiner ermordeten Familie, die er nur rächen will, er ist auch ein Nihilist. Und ein ganz großes Missverständnis in der Deutung der Figur des Conans besteht einfach daran, dass er halt, wie soll ich sagen, also Conan ist kein Übermensch, ne? Also den ganzen Film, also Milius sagt ja auch immer, ja, hier Nietzsche und also Darwin, eigentlich müsste er Darwin erwähnen als Survival of the Fittest, das macht er gar nicht, redet man nur im Audiokommentar von Nietzsche und so. Er sagt halt immer so, Conan wird selber zu dem Rad, dass er drehen muss, dass und als einziger überleben bleibt, er ist Survival of the Fittest, aber Conan ist einfach kein Übermensch, er stirbt sogar und er muss zurückgeholt werden ins Leben, er muss von seiner getöteten Gefährtin Valeria am Ende sogar nochmal beschützt werden, also er muss zweimal gerettet werden, also eigentlich ist die Frau hier der starke Mensch, der diesen Tölpel, der sich gefangen nehmen lässt, weil sich verkleidet als Hippie und das funktioniert nicht, sie ist in diesem Alpha-Männer-Dekaden-Jahrzehnt eigentlich diejenige Frau, die den Conan, die den Alpha-Mann rettet, ne? Das geht total unter.
Ja, das ist auch ein romantisches Motiv des Films. Und entgegen den Reden von John Milius im Nachhinein ist es eigentlich auch ein romantischer Film. Und merkwürdigerweise ist Schwarzenegger, der damals auch schon verspottet wurde, vor allem natürlich im deutschsprachigen Raum, ist eine sehr zarte Figur und ein Lernender, der auch mit erstaunlicher Anmut sich durch diese gewaltigen, karstigen Landschaften bewegt. Und also ein wirklich großartiger Film, selbst wenn man Fantasy nicht durchschaut wie ich und keine unmittelbare Affinität, sagt man, dazu hat, ist das ein eindrucksvoller Film. Milius hat dann leider nicht mehr so viele Filme gedreht. Vor allem war er dann nicht sehr erfolgreich, hat noch einige Drehbücher geschrieben, aber von diesen Großproduzenten, Großfilmern, Spielberg, Lucas, zu deren Kreis er gehörte, Scorsese auch eine Weile und einige andere, von denen war er der am meisten übrigens, George Lucas zunächst für Star Wars kritisiert hat und ihm ehrlich gesagt, das ist der größte Schrott, der je gedreht wurde. Also er ist dann leider nahezu in Vergessenheit.
Er hat immer noch so wie er als Spin-Doktor ja irgendwie damals am Jaws-Skript ja auch mitgeschrieben hat oder Apocalypse Now seine Ausnominierung bekommen hat. Er hat teilweise auch für seine alten Freunde was gemacht. Ne? Also er hat irgendwie bei Private Ryan auch diese Rede irgendwie, glaube ich, mitgeschrieben, als Ryan am Anfang da am Grab des für ihn gefallenen Retters zusammenbricht. Dann habe ich ein gutes Leben geführt. Also für so sentimentale Geschichten und patriotisch sentimentale Geschichten wäre immer noch zu gebrauchen. Aber der Film danach, nach Conan, war ja schon Die Rote Flut. Also sozusagen so ein Film, in dem man sich gegenüber den kommunistischen Angriffen auf amerikanischem Festland erwehrt. Da war er schon so gefangen in seinem Militarismus, dass es auch keinen Sinn mehr
Vielleicht auch etwas unzurechnungsfähig. Merkwürdigerweise hat man ihm immer diese Großansprachen gegeben. Also in Jaws hat er ja wohl den Dialog über die USS Indianapolis geschrieben. Ne? Ja. Also, das Massaker der Haie, als die Soldaten ins Meer gesunken waren, weil also das Schiff war gesunken und sie schwammen im Meer und da kamen die Haie und weil Private Ryan, das wusste ich nicht, hat er diesen sentimentalen Monolog da geschrieben oder Brief. Also dafür war er offenbar Spezialist, das konnte er gut und man hat ihm also wahrscheinlich auch keinen Film mehr anvertraut, weil man dachte, der macht doch wieder irgendein wirres, vollkommen krauses und skandalöses Zeug. Und außerdem kommerziell eben nicht zumutbar. Und merkwürdigerweise aber diese Sentimentalität. Ja, und Conan ist auch im guten Sinne ein sentimentaler Film. Also sehr, sehr empfehlenswert. Ich weiß, wie befremdet ich damals war, was denn das überhaupt bedeuten soll. Dass so jemand, kannte ich Schwarzenegger nicht, wusste nichts von Bodybuilding, ne? Da war eine ganz, ganz neue Figur und war dann auch fortan überall zu sehen mit dem riesigen Schwert.
Ja, ne? Er war derjenige, der die Muskelpakete überhaupt in das Fantasy mit eingeführt hat. Ne? Also es gab natürlich irgendwie Pumping Iron, diese Doku mit ihm und Lou Ferrigno von 1977, wo wir erstmal kennengelernt haben, was es bedeutet, wenn jemand Bodybuilder ist und halt irgendwie so abgestimmt schwitzt in seinem Kraftstudio und dann irgendwie sich selber auch so ganz schön findet. Das war ja Finale ist natürlich auch befremdlich in gewisser Weise, aber vorher waren ja in den Bereichen, in den Filmen, war das alles so Schmalhanse, ne? Die Actionhelden, ne? Also der Herr der Ringe hat ja auch keinen Muskelprotz. Und von daher ist es schon eine Leistung von Leuten wie ihm, Ferrigno oder anderen Stuntmen da im Fantasy-Genre halt die Muskel, die Fleischbälle wieder als Defilet dann irgendwie einzuführen. Ne? Das ist natürlich auch eine Leistung. Aber ich finde auch, dass er tatsächlich nicht schlecht spielt. Also Conan ist natürlich eher ein körperlicher als wirklich ein mentaler oder sprachgewandter oder mimischer Schauspieler. Aber ich finde schon, dass Schwarzenegger das gut macht. Also die Rolle, dass er am Anfang einfach nur rächen will, seine Familie, dann aber eine Gefährtin kennenlernt und sich entscheiden muss, vielleicht die richtige Entscheidung trifft, aber am Ende doch eher zu so einem zweifelnden Waldkönig irgendwie wird. Ne?
Nun, ja. Jetzt führt kein Weg zu dem nächsten Film, den ich schon angekündigt hatte, Fast Times at Richmond High. Hier müsste man eigentlich spielen Somebody's Baby von Jackson Brown.
Machen wir.
Ja, das ist der Song, der nicht der Titelsong ist, aber wie mir jetzt erst aufgefallen ist, damals hörte ich so gern Jackson Brown und dann wurde immer gesagt, Somebody's Baby, das ist auf einem Soundtrack, Fast Times at Richmond High. Was insofern schon schwierig war, weil der Film in Deutschland, wenn überhaupt, bekannt war unter, ich glaube, Ich stehe im Wald. Und ich glaube, Ich stehe im Wald ist die Übersetzung eines Spruchs, von Sean Penn, der den Surferjungen spielt. Ich weiß nicht, wie das im Original heißt, habe die Synchronfassung gesehen. An zwei Stellen sagt Sean Penn, ich glaube, ich stehe im Wald.
Er sagt das zweimal sogar?
Ja, ein zweites Mal noch abgewandelt. Und die Synchronstimme von Sean Penn ist ungefähr so. Und so muss man sich auch sein Gesicht vorstellen. Nie hat es einen belämmerteren Gesichtsausdruck gegeben als den von Sean Penn in Fast Times. Und er hätte da eigentlich den Oscar bekommen müssen. Er hat also diese Surferfigur für immer definiert, geht auf eine Highschool, kommt aus den Sommerferien zurück und geht mit zwei Surferkumpels mit nacktem Oberkörper in den Unterricht und durch die Gänge, so. In Turnschuhen und Jeans. Und er bestellt sich in den Geschichtsunterricht eine Pizza und bezahlt den Pizzaboten bei einem strengen Lehrer, der übrigens hier nicht sadistisch gezeigt wird. Das ist ganz erstaunlich. Der ist zwar streng und legt sich mit ihm an, aber es gibt gar keine Eskalation. Der Lehrer sagt und kommt zu ihm nach Hause und Penn ist bekifft, sitzt am Telefon und dann sagt der Lehrer, und jetzt zahlst du es mir zurück, was du mir angetan hast. Wir gehen jetzt zusammen die Geschichtsbücher durch und dann kommt die Erklärung der Declaration of Independence und dergleichen. Ne? Das hat Cameron Crowe, der das geschrieben hat, sehr schön gemacht. Crowe hat immer Billy Wilder bewundert und dies ist eine Highschool-Komödie, wie sie dann als Brad Pack-Filme in den folgenden Jahren bekannt wurde. Es ist.
Wer macht denn für den Brad Pack-Leuten noch alles mit? Ne, oder ist Penn der Einzige, der...
Penn war eigentlich gar kein Brad Packer. Nein, Phoebe Cates ist ein Mädchen und die anderen Schauspieler sind nicht bekannt. Ich habe das jetzt nicht parat. Also heute, wenn man den Film sieht, denkt man, ja, das eine Gesicht hat man noch mal gesehen. Jennifer Jason Leigh ist übrigens das andere Mädchen. Also die Schauspieler sind berühmt geworden und Sean Penn ist berühmt für zwei geworden und auch sein Regisseur geworden. Und der spielt hier aber die statische Figur. Dann der Romeo, der wird von einem anderen schwarzhaarigen Schauspieler gespielt. Und dann gibt es natürlich den Nerd, ne? Der vor dem Kino die Karten abreißt. So. Und dann das Doppel Phoebe Cates, Jennifer Jason Leigh und dann ihre beiden Verehrer. Und Jennifer Jason Leigh wird von diesem Romeo schwanger und der will nichts mehr von ihr wissen und sie muss das Kind abtreiben lassen. Da hat Cameron Crowe etwas eingebracht, was er etwa 10 Jahre später in Singles noch einmal gezeigt hat. Und da besser, aber eigentlich immer noch ein Film über die Pubertät. Gedreht hat es aber nicht Cameron Crowe, der viel später Regisseur wurde, sondern Amy Heckerling, die in den 80er Jahren noch einige Filme gedreht hat und ich glaube heute noch Fernsehserien. Und erstaunlich, dass eine Frau damit betraut wurde. Das ist aber auch insofern war eine gute Entscheidung, als die beiden Frauen, Phoebe Cates und Jennifer Jason Leigh, hier sehr gut gezeigt werden, obwohl es sonst ein Film aus männlicher Perspektive ist. Aber dass hier gezeigt wird, wie Jason Leigh in die Klinik geht und dann hat sich die Hälfte von $125 von dem Kindsvater geben lassen und sich versprechen lassen, dass sie abgeholt wird. Und er steht natürlich nicht vor der Krankenhaustür. Und stattdessen, ich glaube, es ist ihr Bruder, der sie dann abholt und der da erst erfährt, dass sie geschwängert wurde von diesem Highschool-Jungen, der übrigens auch Drogendealer ist und den er dann stellt, das zur Rede stellt, weshalb er so unverantwortlich war, da sie nur einmal in einem kleinen Badehäuschen miteinander geschlafen haben, in einem Swimmingpool. Schlafen kann man es übrigens gar nicht nennen. Es gibt ja auch da die üblichen Pointen, sagen wir, die Dauer eines Aktes. Ne? Mhm. Übrigens sieht man Jennifer Jason Leigh hier sehr freizügig, nicht nur in dieser Szene. Und in einer Traumsequenz sieht man die nach etwas später schon sehr berüchtigte Phoebe Cates mit nackten Brüsten. Also das ist eine Teenager-Komödie, die Vorbild für dann so viele wurde, im selben Jahr übrigens, und jetzt komme ich zu dem Film
Meister, erstmal bin ich dran.
Aber Porky's?
Ja, wir wechseln uns ab, sonst hast du am Ende ja noch drei. Von dir kommen noch drei.
Aber Porky's gehört ja in den Zusammenhang. Die Trivialisierung der Highschool-Komödie war dann als reine Mackerkomödie oder sagen wir pubertierenden Komödie Porky's. Ne? Das war die schweinische Variante der gutmütigen Komödie.
Porky's war für mich mal so ein bisschen so wie Eis am Stiel, nur die amerikanische Version. Man kannte dieses Plakat, glaube ich, wo irgendjemand durch so eine Klowand guckt. Das war so ein mysteriöser Film für mich als Kind, weil ich ihn nicht gucken wollte, aber auch gar nicht gedurft hätte, glaube ich.
Damals konnten wir es nicht sehen, du nicht, ich übrigens auch nicht.
Ich war da noch viel zu jung.
Man sah immer die Fotos und das eine, und merkwürdiger auch da wieder Cinema, das war die Filmzeitschrift, die all diese Fotos brachte. Und es gab den Blick durch das gehobelte Loch in der Duschkabine oder in die Duschkabinen der Frauen.
Wer war denn also Porky der Mädchen, eigentlich? War das ein Rollenname Porky oder war das einfach das Prinzip?
Nee, das ist ein Restaurant-Lokal.
Ach so, also das ist ja harmlos dann. Nee, also Porky's, er ist nicht einfach Schweinefilet
Porky's ist mit Apostroph. No? Also man muss ein Apostroph denken.
So wie Schweinsgehirn haben wir.
Bei Porky's oder at Porky's. Ne? Mhm. Und das ist natürlich auch der Trick, dass bei Porky denkt, also das weiß auch der Deutsche, ist irgendwie Schweinchen dick oder so. Ne? Und da sind die kleinen Schweinchen, die immer in die Duschkabinen der Mädchen gucken. Ne? Und das war im Grunde harmlos. Da ist noch Nebel und mit Wasser versprüht. Das ist keine Pornografie. Aber das war genau die Vorstellung, die Millionen pubertierender Jungs nicht nur in den USA hatten und haben natürlich. Und merkwürdigerweise durfte man überhaupt erst mit 16 ins Kino gehen, um einen Film zu sehen. War man dann aber 22, hat man wahrscheinlich schon andere Filme geguckt.
Aber war das auch eine Erotikkomödie mit vielen Nacktszenen oder war das einfach nur so ein Geleier?
Es gibt Nacktszenen, aber es ist nicht so sehr verschieden von Diner. Und Diner ist natürlich mit den Dialogen der viel, viel bessere Film. Auch Cameron Crowe's Richmond High Hochschule in Los Angeles, die auf seinen eigenen Erfahrungen beruht, ist auch der viel besser gebaute Film, aber auch mit einigen trivialen und sagen wir mal dem jungen Publikum geschuldeten Dialogen. Cameron Crowe war übrigens erst Mitte 20 oder so, war zwar nicht am Anfang seiner Karriere, aber da war der aufstrebende Autor beim Rolling Stone und dann später durch Almost Famous fast berühmt geworden. Mhm. Ja, also das waren die pubertierenden Komödien. Später sagte man Brat Pack, dann kam Footloose, dann kam St. Elmo's Fire Breakfast Club.
Ja, der Begriff Brat Pack kam eigentlich fast schon ein bisschen zu spät. Der kam tatsächlich erst auf St. Elmo's Fire von 1985.
Ja.
Und da gab es schon einige Filme vor, die das abgefeiert haben. Also die zweite Hälfte der 80er war eigentlich im Brat Pack-Film dann gar nicht mehr so stark wie die erste. Dann hatten wir noch 16 Candles, der kein Erfolg war. Gut, Pretty in Pink war ein sehr großer Erfolg.
Ja.
Aber St. Elmo kam, glaube ich, sogar auch nach Breakfast Club. Und dann gab es erst den Begriff Brat Pack, ne?
Richtig. Breakfast gehört auch dazu. Also das waren im Wesentlichen zwei, drei, vier Filmemacher, die das geprägt haben. Und es endete 1988.
Ja, aber die
also
halt
Ferris macht Blau würde man auch dazu zählen, obwohl es ein Nerdfilm ist.
Genau, also ich wollte gerade sagen, ne, also Ferris gab es dann noch, aber dieses, also dass du eine große Gruppe Jugendlicher hast, die halt alle zusammen dieses Pack darstellen, das gab es eigentlich nach Breakfast Club und St. Elmo gar nicht mehr. Also ich wüsste überhaupt keinen Brad Pack-Film. Aber gut, du hast Young Guns noch, da hat man ja gesagt, klar, Luda mit Phillips Kiefer.
Western
halten. Also der Brad Pack-Film im Western, die beiden Young Guns-Filme, das war noch so ein Ensemble-Film.
Ja.
Aber Brad Pack an sich kam viel zu spät als Begriff.
Ja, aber es waren genügend Filme, wenn man die früheren eben Fast Times dazu nimmt. Dass das ein Genre ausbildete. Red Pack heißt ja eigentlich nach Red Pack, also Sinatra, Martin und Sammy Davis Jr. und Peter Lawford. Es müssen eigentlich vier Jungs sein und dann kommen einige Frauen, Mädchen dazu.
Mhm.
Und das, aber dennoch, das war ein toller Begriff, Brad Pack, denn auch wenn man gar nicht wusste, was das sollte oder dass es auf Red Pack zurückgeht, hat man in den 80er Jahren, habe ich jedenfalls in den 80er Jahren, schon verstanden, dass Brad Pack genau diese Filme sind,
aber die
ich eigentlich weder sehen durfte noch unbedingt
wollte. Die haben sich selber darüber aufgeregt. Ich weiß nicht, ob es ein Vanity Fair oder Rolling Stone Journalist war, der diesen Begriff geprägt hat. Der ist entstanden, weil es einmal so ein Trinkgelage gab durch mehrere Bars über dem Sunset Strip.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob das Gegenwart war von Rob Lowe, C. Thomas Howell oder von Esteves, aber irgendein Journalist hat das dann aufgeschrieben. So ein ganz normales Abgehänge von Bar zu Bar. Ja. Und da wurde dann irgendwie, wenn er den und den Schauspieler trifft, dann sind die bestimmt befreundet. Und jetzt trifft er auch noch den in dem Café.
Ja.
Also das sind dann, da wurde dann halt dieses Pack dann raus. Ne? Tatsächlich haben sie dann wirklich alle miteinander gespielt. Ne?
Also muss Rob Lowe gewesen sein. Mindestens war Rob Lowe dabei.
Ja.
Der war ja merkwürdigerweise später keine große Karriere. Aber zu der Zeit war er in vielen dieser Filme.
Ja, der hatte die Sextapes, die haben ihn zu Fall gebracht.
Ja, der war der Rebell. Und übrigens muss man auch dazu zählen, Unter Null von Bret Easton Ellis, die Verfilmung, die glaube ich so 86 war.
Ja, die kam kurz nach
dem Roman. Die kam 87.
Roman war 85.
Ich glaube sogar, Ellis' zweiter Roman wurde auch noch verfilmt. Und fällt auch ungefähr noch in den Bereich.
Einfach unwiderstehlich, ne, hieß er auf Deutsch.
Ja, auf Deutsch einfach unwiderstehlich.
Hieß ja noch im Original. Man hätte ja denken können, müsste heißen Simply Irresistible von dem Robert Palmer Song. Aber nein, der hatte im Original, müssen wir mal nachgucken, einen komplett anderen Titel. Da war der Deutsche halt an den Song angelehnt und nicht der amerikanische. Ja, du guckst gerade, ne?
Ja, aber
nicht
ich
so
finde es nicht so
Tragen wir beim nächsten Mal nach.
Ja, ich vergesse es immer wieder, wie der zweite Roman.
Der war auch nicht so gut, das war ein Campus-Roman. Das war genau das, was man leider erwartet hätte von Bret Easton Ellis, weil er halt die Kids halt aus ihren reichen Häusern rausgenommen hat und stattdessen erzählt hat, wie die halt im Internat dort leben. Das war halt genau das, was man von ihm eigentlich nicht erwartet hätte. Ich glaube, deswegen hat er danach auch einfach dann American Psycho.
Ja, aber das war ja seine Erfahrung und er war ja noch so jung.
Ja.
Also den ersten Roman hat er ja geschrieben, als er noch an der Universität war. Und den zweiten hat er, glaube ich, noch begonnen an der Universität.
Er taucht zum ersten Mal in Bateman auf. Also ich glaube, der Bruder von Patrick Bateman taucht im zweiten
Roman
auf.
Er selbst schätzt diesen zweiten Roman sehr, aber Rules of Attraction. Das war sozusagen, das war seine Bestandsaufnahme nach dem ersten vollkommen defizitistischen Roman, so auch Drogen. Drogenwahn und dergleichen und die Konfusion, wollte er mit Rules Attraction, da kam schon dieser Zynismus, ne? Es gibt hier gewisse Gesetze, so, und das ist auch der Zorn von Patrick Bateman, ne? Also diese Ungerechtigkeit, da hat Ellis immer wieder gesagt, an der Highschool war das immer schon klar, es gibt diese Jocks und die Sportler und dann gibt es die Nerds und so, Und man kann das gar nicht durchdringen. Und ich war mit den Mädchen, die immer die Bengals gehört haben, die größte Band der Welt. Und American Psycho war dann eben der Ausfluss eigentlich seines Überdruss in der amerikanischen Gesellschaft. Aber nun zu unseren letzten Filmen
für 2. Ja, machen wir mal weiter. Ennio Morricone, folgende Musik. Ding aus einer anderen Welt, The Thing. Für mich der wichtigste Film des Kinojahres 82. Ich verweise immer wieder gerne stolz darauf, dass John Carpenter sich im Interview mit mir mal verplappert hat. Man kann das nachlesen auf rollingstone.de. Eine der größten Nerdfragen des Horrorkinos ist natürlich, welcher der beiden Überlebenden am Ende, Kurt Russell oder also MacReady, wie der heißt, oder Childs, gespielt von Keith David, ist denn, und wenn überhaupt einer von ihnen das Ding ist, wer ist das Ding? Ich habe dann John Carpenter mal gefragt, halt irgendwie, ja, Mr. Carpenter, Sie wollen ja bestimmt nicht sagen, Sie haben ja keinen Grund, irgendwie das Ende zu verraten, wer das Ding ist, aber können Sie denn wenigstens sagen, ob überhaupt jemand von den beiden das Ding ist? Und dann hat er sich ja versprochen, hat er gesagt, so, ich weiß, wer das Ding ist. Also hiermit verraten wir es euch allen. Es gibt tatsächlich einen Infizierten unter diesen beiden, auch wenn Carpenter verständlicherweise nicht sagen will, wer das ist. Da gibt es natürlich die Theorien, ne? Da, von dem einen sieht man den Eisatem, von dem anderen nicht, also muss es der und der sein, weil er nämlich als Monster kein Kälteempfinden hat. Das sind alles so lustige Geek- und Nerd-Fragen, die ich mich auch mehr gerne hingebe, die den Film vielleicht nicht erklären, dass ich aber vorwegschieben will. Der Film wurde später erst wurde schnell zum Kultfilm, heute gilt als einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Damals wurde er schon früh als sozusagen so eine Allegorie auf AIDS wahrgenommen, 1982, die Frage, wie man sich ansteckt und was man dagegen tun kann, gegen diese Krankheit, die nur Todesopfer kennt. Das kann ein bisschen weit hergeholt sein. Natürlich ist es auch ein Film, der, wenn man sich die Erstverfilmung anguckt, aus den 50ern noch mehr mit so Motiven des Kalten Krieges gespielt hat. Wurden wir vom Feind schon infiltriert? Ist der unter uns? Wie können wir ihn entdecken? Weiß der Feind eigentlich überhaupt, dass er selber ein Feind ist? Das Ding ist ja so clever, dass es teilweise auch Leute umdreht, ohne dass sie wissen, dass sie für das Ding arbeiten. Ein wirklich beeindruckender Film, gerade auch was die Practical Effects angeht von Rob Bottin, der wirklich komplett auf die Pauke gehauen hat. Man sagt ja immer so als Gag, oder Carpenter befürchtet das ja auch, dass der Film deshalb an den Kassen so unterging, weil Spielberg sich bei Universal stark gemacht hat, dass die Werbetrommel für E.T. gerührt wird und nicht für seinen Film. Geläufige Interpretationen behaupten ja auch, dass der Kinogänger sich lieber das freundliche Alien E.T. angucken wollte und nicht das bösartige Ding aus seiner anderen Welt. Ich halte das ehrlich gesagt für Quatsch, weil jemand, der sich für außerirdische Monster interessiert, guckt dann halt beide Filme. Das ist doch blöd. Niemand muss irgendwie so dichotom vorgehen und sagen, ja, also jetzt habe ich schon den freundlichen E.T. gesehen, jetzt will ich mir den Eindruck aber nicht verderben lassen und dieses schleimige Monster aus dem All. Das ist natürlich totaler Unsinn. Wenn ein Film gut ist, will man den anderen aussehen. Man kann beide sehen. Also das glaube ich nicht.
Aber das Ding ist natürlich kein... Das Ding ist kein Kinderfilm, ist kein Familienfilm. Das kann man wirklich nicht behaupten. Also das Knuffige von E.T. und auch das Menschenfreundliche gibt es bei Carpenter natürlich nicht. Also mir bleibt unvergessen, Russell, ich habe den Film erst später gesehen, aber damals auch schon alle Fotos natürlich gesehen, Ken Russell und seinem Flammenwerfer. Ne? Ja. Und wie verzweifelt der Mann ist da die Station natürlich ähnlich wie bei Alien und üblicherweise bei Horrorfilmen sehr dezimiert wird und er sich sehr bald nur noch mit wenigen und dann allein in der Station befindet und dann im ewigen Eis. Diesen Film, den du erwähnt hast, von 1953, glaube ich, 54.
Hätte ich auch so eingeordnet.
Ja, 54 Schwarz-Weiß-Film, den hat John Sturges, der später sehr berühmte Regisseur von Die glorreichen Sieben, inszeniert, mit der Hilfe von Howard Hawks. Howard Hawks war der Lehrer von John Sturges und er hatte überhaupt keine Lust, einen solchen Abenteuerfilm, wie man damals wohl gesagt hätte, zu inszenieren.
Und ja, vor allem mit so einem Man in a Suit, ne? Also, dass der wirklich ja, den Außerirdischen ja, noch in so ein Kostüm da reingezwängt, genau, so ein Riesen.
Also Hawks war seit den 20er Jahren Filmregisseur und hielt das in den 50er Jahren für einerseits Unfug, aber hat schon erkannt, dass das ein populäres Material ist. Und er hat seinen Assistenten und Schüler John Sturges beauftragt, der eigentlich da seine erste Arbeit gemacht hat. Der Film wird heute unter John Sturges geführt. Und der Film ist ja, da man ja damals keine Effekte hatte, schon sehr bemerkenswert. Es stimmt, ist natürlich eine Allegorie auf den Kommunismus, aber das war auch 12 Uhr mittags, ein Jahr vorher, wurde auch so gedeutet. Und jeder Film, sogar der Blob, Trivial-Horrorfilm, wurde auch als Infiltration durch Kommunisten,
die Kommunisten. Ja, bedrohen. Und natürlich, du hast dann teilweise auch große Monster gehabt, wenn die sozusagen die Atomkatastrophe oder den Atombombenabwurf, ne, also ja, Mothra oder irgendwie Tarantula und so. Da soll es natürlich auch um Genschäden gehen und das, was die Radioaktivität in uns auch so. Ich finde es beim das Ding einfach so beeindruckend. Carpenter hat gesagt, Alien, also viele haben mal gesagt, das Ding ist ein Rip-Off von Alien, du hast eine kalte, dunkle Station, nach und nach wird jeder dezimiert, ne? Stimmt natürlich. Aber Carpenter hat auch gesagt, der Alien war a man in a suit. Ne? Du konntest den zwar nur verdeckt zeigen, was der Ridley Scott dann auch erkannt hat. Man zeigt ihn nie rennend, man zeigt immer nur das Schemen. Aber es war ein Mann in einem Anzug. Und a man in a suit ist immer so ein bisschen käsig. Also es stimmt einfach. Und Carpenter hat das Gegenteil gemacht. Er hat gesagt, er will die Beleuchtung voll draufhalten. Er will alles zeigen. Er will jede Verwandlung zeigen. Mhm. Er will jeden Effekt zeigen. Es gibt da keine Subtilitäten. Ne? Also es ist ein kompletter On-Your-Face-Horrorfilm.
Ja, das stimmt. Das ist ein klassisches klassische Dramaturgie, und das Eis ist da natürlich sehr hilfreich, und die Isolation ist übrigens im ersten Film auch schon, natürlich nimmt man dann das Eis, wenn es nicht Weltraum ist. Wobei bei Alien der Mann im Anzug, der Mann im Anzug, der ist sehr modifiziert ist und sehr geschickt gemacht ist. Ne?
Ja, die haben also so das ein Grauen. Ja, der Schauspieler Boudea, oder wie heißt er noch, das war so ein Mann, das ist ein Nigerianer gewesen, ich kenne mich nicht genau aus, den man in so einer Bar entdeckt hat, der sehr groß war und sehr dünn, und der konnte das anziehen. Ja. Der war über 2 Meter schon groß. Ne?
Aber da bleibt natürlich ewig diese von dem Trickkünstler gestaltete Skulptur, ist ein Schweizer, du weißt es.
Giger, H.R. Giger.
Ja, H.R. Giger. Ne? Ja. Also das war natürlich das Überragende und das, was einen verfolgt hat.
Ich möchte noch mal ganz kurz eine Lanze brechen für Wim Tölke.
Ja.
Und zwar der große Preis. Hat mich sehr beeindruckt. Das sind, also ich musste ja immer, ich durfte maximal so lange aufbleiben, bis Wim und Wendelin gekommen sind, ab 21 Uhr. Die durfte ich noch schnell sehen, dann musste ich ins Bett. Aber Wim hat wirklich viel gezeigt, was man teilweise nicht hätte zeigen brauchen. Und das ist ja toll, dass er es gezeigt hat. Ich erinnere mich daran, er hat in Jägers von einem Schatz gezeigt, wie ihnen die Schlangengrube runtergeht. Er hat so einen Roger Corman-Film gezeigt mit so einer Flugechse, die so per Stop-Motion bewegt wurde. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das war auch 81, 82. Und er hat tatsächlich die gravierendste Szene in das Ding als Ausschnitt gezeigt, als einer, Norris heißt die Figur, auf dem Tisch liegt und das Ding dann aus seiner Bauchhöhle rausschießt bis an die Decke und man den Kopf von Norris sieht. Also das sind Sachen, die sind albtraumartig, das sind wirklich also Kindertrauma-Geschichten, die man eigentlich gar nicht zeigen dürfte. Aber da hat die Redaktion von Wim, also Hut ab, haben solche Sachen damals im ZDF gebracht.
Ja, und das war 1979 oder 80 in Deutschland. Ne? Kannst du dich daran erinnern oder hast du später geguckt?
Nein, ich habe das Ding, also Alien haben die nicht gezeigt, das Ding haben die gezeigt,
ja,
also ein Ausbrecher. Das war ja 82 dann. Ne? 82, ja. 83 lief dann in Deutschland an, da war ich dann halt 6.
Aber du hattest doch eben von Alien gesprochen.
Nee, also
vom Durchbruch des Magens.
Nee, das war auch das Ding. Hört. Ja, genau, das ist ja der Punkt, dass man sagt ja immer, ich weiß, ne, du denkst jetzt an John Hurt,
ja, die Szene,
ich habe wahrscheinlich schlecht erzählt, also das ist ja auch eine Sache, die man Carpenter durchaus vorgeworfen hat, dass die Szenen sich geähnelt haben. Die Hurt-Szene ist natürlich nochmal legendärer als die mit Norris, als so ein Gebiss sich offenbart in der Bauchhöhle, ne? Das hat er wahrscheinlich abgeguckt, aber das wäre wahrscheinlich auch eine Szene, die Wim hätte zeigen können. Oder sich getraut hätte
zu sagen. Ja, aber ja, also das hätte 1979 wahrscheinlich in der großen Preis um 19.30 Uhr nicht sein können. Also das war noch Jahre später der absolute Schrecken.
Ich überlege mal, wen kann der denn da als Studiogast gehabt, um so eine Szene einzuspielen? Ja. Das macht man doch eigentlich nur, wenn du ein Studio... Aber wieso hat er denn damals Indiana Jones eingespielt, wenn da gar kein
Indie
da
hatte? Eine kleine Filmrubrik, was heute anläuft. Es gab ja im Zusammenhang der Sendung keine Möglichkeit, Gäste einzuladen, außer den Laienexperten sozusagen, ne, die raten mussten. Und dann gab es Wurm und Wendelin. Ich sag vor Wurm und Wendelin war ein Segment, da etwas Aktuelles vorgestellt werden konnte. Und da haben sie wahrscheinlich einen Ausschnitt gezeigt, um überzuleiten zu Wurm und Wendelin bis zum Knutscher. Und dann kam noch die Schlussrunde von der Große Preis. Aber man müsste das wirklich heute nochmal sehen. Ne?
Habe ich schon gesucht, bei YouTube gibt's nicht.
Ist nicht.
Ne. Also wer weiß, vielleicht bringe ich mit dem Kinderkopf auch was durcheinander. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, diese Szene gesehen zu haben. Und dass es halt nicht irgendwie bei Sabine Sauer im Kino war oder bei Tommy. Ja. Nee, das war tatsächlich bei Wim Tölke.
Kennen Sie Kino? Das war die Sendung, die ich damals gesehen habe. Ja, aber es gab da die seltsamsten Sachen. Und Wim Tölke war wahrscheinlich selbst immer überrascht, was da präsentiert wurde. Das hat natürlich die Redaktion gemacht, aber das war respektabel. 82 war schon etwas mehr möglich, natürlich. Da begann es allmählich mit den Blockbustern. Nach Indiana Jones wurde so manches möglich und nach E.T. sowieso. Ne? Aber andererseits war das Familienkino so groß, dass Genrefilme wie The Thing dagegen sehr, sehr klein wirkten. Ne? Also da musste man schon ein Spezialist sein. Und es gab dann so die trivialen Filme, über die auf dem Schulhof immer gesagt, hey, Nightmare on Elm Street, Freddy Krüger. Ist ja der Freddy Krüger?
Ja, mit den Krallen. Den habe ich auch nicht verstanden. Also den werden wir auch niemals besprechen. Also wir haben zwar noch die späten 80er, wo wahrscheinlich der fünfte Teil oder so von Freddy gelaufen ist. Also, da hatte ich auch nie Bock auf die Freddy Krüger Filme. Das war mir immer zu doof, ehrlich gesagt.
Aber mit dieser Bemerkung enden wir für heute.
Nee.
Vielen Dank. Nein, wir wollen heute nicht Woody Allen besprechen.
Ja, da müssen wir aber beide, pass auf, okay, pass mal auf, du.
Diesmal nicht.
Nee, wir haben noch einen Film, nämlich einen Film, über den kannst du genauso viel reden. Das wird unser gemeinsamer Abschlussfilm. Also die Endrede müssen wir kurz ausspannen. Wir sprechen nämlich nochmal kurz über Rambo. Den ersten haben wir noch nicht gehabt. Wir haben schon über den fünften Rambo geredet. Ich glaube, ich bin der Einzige, der den Film gut fand. Aber jetzt haben wir nochmal den ersten Rambo, der in dem ins Kino gekommen ist, in dem auch Rocky 3 ins Kino gekommen ist. Und Rocky 3 hat sich Rambo so ein bisschen angenähert. Der wurde zu einem comichafteren Held, was man im ersten Rambo noch gar nicht sieht. Habe ich eigentlich gerade falsch in Beziehung gesetzt. Also im Grunde genommen ist Rambo in seiner Comicartigkeit Rocky immer um ein paar Jahre vorausgeeilt, weil nicht Rambo erst, aber Rambo 2 zum cartoonesken Selbstparodisten wurde. Aber Rambo oder Rambo 1, wie man nennen sollte, ist immer noch ein Film, der gut in Erinnerung geblieben ist.
Ja, heißt ja auch nicht Rambo, sondern First Blood.
Ja.
Und das war dann später so irritierend, dass immer von Rambo die Rede war. Na gut, als der zweite Rambo dann kam, dann war selbst Rambo. Aber First Blood ist dann der Film über einen Vietnam-Heimkehrer.
Du, aber selbst ganz kurz, David Mitchell, der Autor von First Blood, selbst der hat sein Rambo First Blood als der Film sich als Franchise durchgesetzt hat, als Roman umbenannt.
Ja.
Der hat dann sein First Blood tatsächlich auch Rambo benannt.
Das mussten sie dann.
Erbärmlich.
Ja, mussten sie dann tun. Was soll man dazu sagen? Also das war ein Film, zwar ein radikaler Film, aber ein Film über einen Kriegsheimkehrer, der sich radikalisiert, würde man heute sagen. Mit dem sehr guten Brian Dennehy als Polizeiinspektor, der von Beginn an diesen Herumtreiber und Heimatlosen verhaften will und auch schikaniert und brutal gegen ihn ist. Also die Brutalität geht vom Staat aus und von diesem Redneck, wo spielt, glaube ich, nicht in den Südstaaten, oder?
Das sieht mir eher nach Nordwesten aus. Nordwesten, Washington, Bundesstaat Washington, Washington
oder Oregon. Provinz jedenfalls und die großen Wälder, in die Rambo dann flüchtet. Der wird aber dazu gezwungen und hat dieses legendäre Messer, Fahrtenmesser, sagten wir früher, aber wie heißt das? Das ist ein noch viel größeres als ein Fahrtenmesser.
Bowie-Messer.
Ja, genau, ein Bowie-Messer. Und dann hat er, glaube ich, auch ein Maschinengewehr. Oder ein Maschinengewehr erbeutet er dann von den
Von dem Kopf, den er erledigt.
Ja.
Es wurde damals verwiesen, Rambo hat nur einen einzigen Mann in diesem Film umgebracht und das auch nur in Notwehr. War das eigentlich der erste Film, der gezeigt hat, wie schlecht Vietnam-Heimkehrer behandelt werden?
Nee, gab schon einige Filme, Coming Home von Hal Ashby, ohne Gewalt. Und es gab aber auch einen Film mit Gewalt, Ah, da fällt mir jetzt nicht ein. Könnte sein, dass Paul Schrader den sogar gedreht hat. Das ist vielleicht der erste Film. Der Mann mit der Stahlkralle. Mhm. Und das ist übrigens George C. Scott. Der Mann mit,
klingt wie Bruce Lee.
Ich glaube George. Nee, ich bin nicht sicher. Nee, dann muss ich nachschauen. Also der Mann mit der Stahlkralle jedenfalls. Und der hat tatsächlich dann einen Haken wie Captain Hook. So kommt er aus Vietnam zurück.
Aber das ist der hatte dort einen Haken
gekriegt? Ja, der hat den Haken
aber die anstelle doch,
einer Hand.
Ja. Ja, aber wer hat denn den Haken denn mit Namen aufgesetzt? War das in einem Lazarett der Amerikaner oder wollten die Vietnamesen ärgern?
Der Amerikaner. Also das ist eine Prothese. Also anstelle einer Handprothese.
Aber du gibst doch in Vietnam einem amputierten Mann doch nicht einfach einen Haken in deinem eigenen
amerikanischen Lazarett. Ja gut, nicht in Vietnam, vielleicht in Amerika. Also es ist ein funktionaler Haken, er kann damit was greifen, besser als ohne den Haken. Ne? Also so appliziert. Ich glaube nicht, dass es das in der Wirklichkeit gab. Das ist eben das Surreale an dem Film. Der ist von 77 oder 78 und der wird sogar von Rednecks gehänselt und ist ein Ausgestoßener und der rächt sich da. Das ist ein Revenge-Movie.
Aber das ist ja eine Sache, die, das muss man ja beim Taxi-Driver mal sagen, ist ja auch ein Vietnam-Heimkehrer gewesen, Travis Bickle. Aber die Psychose, die er leidet, wird ja nicht direkt assoziiert mit seinen Vietnam-Kriegserfahrungen. Also es ist spürbar, dass er auf den Präsidenten sauer ist. Ja. Aber es wird ja nie gezeigt, dass er irgendwelche Leiden dort so projiziert in sein alltägliches Leben, dass er deshalb halt ins Pornokino geht, dass er Sybil Shepherd nicht versteht. Das ist ein Film, in dem Vietnam-Leiden halt nicht so zum Tragen kommt.
Nee, das wird nicht unmittelbar gezeigt, sondern in der Neurose. All der Müll soll von der Straße gespült werden. Ne? Und der Müll ist in New York und überall ist das Gesocks und das Gesindel und die Zuhälter. Und zu der Neurose gehört ja die Befreiungsneurose. Das hat Jodie Foster erläutert, wer sie ist und dass sie gerettet werden muss, und zwar von ihm. Und Jodie Foster versteht es gar nicht. Ne? Sie ist eine minderjährige Prostituierte und wundert sich über diesen Irren. Und die andere ist ja die Wahlkampfhelferin Sybil Shepherd, die sich auch dann über ihn wundert und ihn für vollkommen unsozialisiert hält und letztlich für psychopathisch. Und ihn dann nicht mehr treffen will, weil er sie ja in das Pornokino mitnimmt und denkt, dass da Gefühle sind.
Was passiert wäre, wenn Brian Denis nicht auf Sylvester Stallone getroffen wäre, da auf dieser Brücke in Oregon, sondern auf Travis Bickle, dann wäre die Sache wahrscheinlich sofort eskaliert. Also der hätte die Stadt nicht verlassen.
Ja. Das wäre eine interessante Begegnung gewesen. Aber die beiden Männer hätten sich möglicherweise verstehen können in ihren Außenseiter-Erfahrung oder in der Vietnam-Erfahrung.
Ja, es gibt ja das Ende, in dem, es wurde ja auch gedreht, in dem es Colonel Troutman nicht gelingt, Rambo zu besänftigen und Rambo getötet wird, als er sich verschanzt in einem Haus. Das hat Sylvester Stallone, ich weiß nicht, ob es nach einem Testscreening war oder durch Eigeneinsicht, in letzter Sekunde geändert. Und so ist er dann erst Rambo 2, 3, 4 und 5 überhaupt erst entstanden. Mhm. Also die ganze Geschichte hätte komplett anders ausgehen können, hätte aber den Wert des Films von Rambo auch nicht großartig verändert.
Nee, aber ja, es hätte eigentlich am Ende, denkt man, das würde zu Ende gehen mit Rambo. Und hätte natürlich die Fatalität und Finalität gehabt, die man sich bei einem solchen Film vorstellt. Mhm. Ja, also demnächst mehr zu Midsummer Night Sex Comedy und Selig von Woody Allen.
Das machen wir noch.
Ja,
wir blenden
bei 1983, da kommt schon wieder der nächste Film von Woody Allen.
Da freue ich mich auch schon drauf. Wir machen noch mal kurz am Ende, bevor unsere beliebte Abspann-Nachricht-Melodie kommt, noch mal kurz die Titelmusik von Jerry Goldsmith zu Rambo und verabschieden uns damit. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Bis bald.